Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel, die uns zurzeit durch das Buch der Offenbarung führt. Hier spricht Jesus durch seinen Propheten Johannes zu 7 Gemeinden in Kleinasien. Diesmal geht es um die Nachricht an die Gemeinde in Pergamon. Herzlich willkommen und viel Freude Ihnen beim Zuhören und Mitdenken. 7 christliche Gemeinden gegen Ende des 1. Jahrhunderts, alle gelegen in der römischen Provinz Asien, jenem Landstrich, der sich zum Motor für Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft im Weltreich Roms entwickelt hatte. An diese Gemeinden wendet sich Jesus. Und was er ihnen zu sagen hat durch seinen treuen Nachfolger Johannes, das hat auch viel mit uns zu tun. Von 2 Gemeinden und von den Botschaften an sie haben wir bereits gehört. Heute geht es weiter mit der 3. Nachricht und die geht an die Gemeinde in Pergamon. Dazu lese ich aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 12. Da heißt es: Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe: Das sagt, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Wie alle 7 Gemeinden ist für Jesus auch die Gemeinde in Pergamon ein Bote für die gute Nachricht von ihm. Pergamon ist nach Ephesus und Smyrna die 3. Station auf der damals bekannten Poststraße. Die altehrwürdige Königsstadt lag etwa 220 Kilometer nördlich von Ephesus. War Smyrna das wirtschaftliche und Ephesus das politische Zentrum der Provinz, so galt Pergamon als deren religiöser und kultureller Mittelpunkt. Wie in den anderen Schreiben an die Gemeinden, so stellt sich Jesus auch hier in Vers 12 vor als der Urheber der Botschaft. Dabei fällt auf, wie knapp er sich dieses Mal ausdrückt. Das sagt, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. In Kapitel 1 hörten wir noch, dass das Schwert aus dem Mund des himmlischen Richters Jesus herausfuhr. Ein eindeutiger Hinweis, dass es um das Wort Jesu geht. Doch dieser Hinweis fehlt hier. Jesus konzentriert sich ganz auf die Aussage: Mein richterliches Wort schneidet äußerst scharf. Die Worte, mit denen sich Jesus selbst vorstellt, haben auch hier einen direkten Bezug zu den Schwierigkeiten, denen die Gemeinde gegenübersteht. Für Pergamon gilt: Das Wort des Richters Jesus trennt alles Fremde aus den verschiedensten Religionen von seiner guten Nachricht, und zwar messerscharf. Und kein Mensch kann seinem Urteilsspruch widersprechen. Was hat nun Jesus, der unbestechliche himmlische Richter aus Kapitel 1, über seine Gemeinde in Pergamon zu sagen? Davon hören wir ab Vers 13. Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist, und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Lob von höchster Stelle hören wir hier für die Gemeinde in Pergamon. Denn die Christen dort halten am Glauben an Jesus fest. Und das in einem extrem schwierigen Umfeld. Meist beginnt Jesus diesen Abschnitt in seinen Botschaften mit den Worten: Ich kenne deine Werke. Doch hier widmet er sich zuerst etwas ganz anderem, nämlich dem Ort, an dem die Gemeinde zu Hause ist. Und dieser Ort ist für Christen ein erbittert umkämpftes Gebiet. Ich weiß, wo du wohnst, so beginnt Jesus in Vers 13. Jesus nimmt die Umstände, in denen die Christen in Pergamon leben, ganz bewusst wahr. Er weiß, wie schwierig es ist, an diesem Ort zu leben, besonders als Christ. Das können wir auch für uns selbst festhalten. Jesus kennt auch unsere Lebenslage ganz genau, ihre und meine. Und er weiß sehr wohl, was in unseren Lebensumständen schwierig ist. Und so gilt das auch für uns ganz persönlich. Ich weiß, wo du wohnst. Selbst wenn Jesus hier seinen Gemeinden als Richter gegenübersteht, er ist zugleich doch auch ganz Seelsorger. Und er urteilt niemals an den Umständen und Verhältnissen vorbei, in denen seine Leute leben. Von der Gemeinde in Pergamon hören wir weiter in Vers 13, da wo der Thron des Satans ist. Wie kann eine christliche Gemeinde dort leben? Nun, alle Städte, in denen die Gemeinden angesiedelt waren, an die sich Jesus richtet, alle diese Städte wurden von Satan beeinflusst. Doch Jesus nennt Pergamon den Thron des Satans. Dort ist offensichtlich sein Regierungssitz, von wo aus er seinen Einfluss geltend machen will. Was Jesus im Buch der Offenbarung enthüllt, ist ja genau das, eine Offenbarung, eine Prophezeiung. So auch hier. Dass diese Stadt der Hauptsitz des Satans ist, war von außen wohl nicht unbedingt sichtbar. Doch Jesus zieht den verhüllenden Schleier zur Seite und spricht zu seinem Freund und Nachfolger Johannes: Diese Stadt Pergamon ist die Zentrale des Satans, des Mörders und Lügners von Anfang an. Vom Thron Gottes werden wir noch hören. Hier kommt Jesus aber schon einmal auf den des Gegenspielers zu sprechen. Wobei die Offenbarung beides deutlich macht: die rasende Wut des Teufels und die unanfechtbare Überlegenheit Gottes. Pergamon war schon damals, Ende des ersten Jahrhunderts, eine alte Königsstadt. Der römische Statthalter der Provinz Asien wohnte dort, obwohl Ephesus, die Hauptstadt der Region, sein Amtssitz gewesen ist. Schon im Jahr 29 vor Christus hatte Pergamon einen Tempel für den römischen Kaiser Augustus. Hier begann der Kaiserkult, also die Verehrung des römischen Kaisers als Gott. Und darunter hatten die Gemeinden nun über 100 Jahre später sehr zu leiden. Denn ihr Bekenntnis lautete: Jesus herrscht über alle Könige dieser Erde. Und Domitian, der amtierende Kaiser, ging entschieden gegen die Christen vor. Deshalb wurde wohl auch Johannes auf der Insel Patmos gefangen gehalten. Jesus spricht am Ende des 13. Verses von Antipas, einem seiner treuen Nachfolger, der in Pergamon getötet wurde. Ist das der Grund, weshalb Pergamon als die damalige Schaltzentrale des Satans bezeichnet wird? Was auch im Einzelnen alles dafür sprechen mag: Jesus hat in jedem Fall den Durchblick bis hinein in gut verborgene Geheimnisse. Denken Sie an seine Augen, die einer Feuerflamme glichen, von denen wir in Kapitel 1 hörten. Und deshalb weiß Jesus auch ganz genau, wo der Feind sein Hauptquartier bezogen hat. Offensichtlichstes Wahrzeichen der Stadt Pergamon war der riesige Zeus-Altar. 300 Meter über der Stadt gelegen und weithin sichtbar, galt er als eines der 7 Weltwunder der Antike. Teile dieses Altars und eine Rekonstruktion in der originalen Größe sind im Berliner Pergamonmuseum zu besichtigen. Doch nicht nur Zeus wurde in Pergamon verehrt. Die Stadt beherbergte auch den Schlangenheilkult, der sich gegen Ende des ersten Jahrhunderts zu einer weltweit florierenden religiösen Bewegung entwickelt hatte. 200 Heiligtümer dieses Kultes gab es weltweit, und Pergamon bildete das Zentrum. Bis heute können Sie dort ein Schwimmbecken aus Marmor besichtigen, das auf den damaligen Bäder- und Kurbetrieb hindeutet. Aus aller Welt pilgerten Kranke zu dem Wallfahrtsort dieses Heilkultes. Geschichten sind überliefert, die gar von Wunderheilungen sprechen und den Vertretern des Schlangenkultes Titel wie Heiland oder Retter verleihen. Als Christ nun in dieser Stadt dafür einzustehen, dass Jesus der wirkliche Heiland und Retter ist, das war natürlich alles andere als einfach. Denn übermächtig groß war die Zahl der Pilger und Anhänger des Schlangenheilkultes, und deren wirtschaftliche Macht dürfte ebenfalls einschüchternd gewesen sein. Verständlicherweise fiel der Schlange in jenem Heilkult eine vorherrschende Bedeutung zu. Sie wurde regelrecht verehrt. In vielen Völkern des Altertums galt die Schlange als ein äußerst heiliges Tier. Damit wird ihre Vergötterung geradezu zum Sinnbild für die selbstgemachten Religionen der Völker, die den lebendigen Gott nicht erkennen. Im Buch der Offenbarung ist die Schlange bzw. der Drache Sinnbild für den ersten und obersten aller Lügner und Mörder, für den Teufel selbst. Pergamon war aber nicht nur ein religiöses Zentrum. Pergamon galt ebenso als Hochburg der Wissenschaft und der Kunst. Eine der größten Bibliotheken der antiken Welt war hier angesiedelt. Manche Forscher gehen von 200.000 Schriftrollen aus, die dort zur Verfügung standen. Dass Marcus Antonius diese Bibliothek seiner Freundin Kleopatra geschenkt hat, ist wohl eine Legende. Berühmt ist die Stadt für das überragende Schreibleder, dessen Vervollkommnung dort immer weiter vorangetrieben wurde. Als Pergament verschaffte es der Stadt Pergamon weltweite Bekanntheit. Bis heute. In dieser Stadt trafen religiöse, wissenschaftliche und kulturelle Bemühungen in einem Höchstmaß aufeinander und bildeten so ein ungeheuer beeindruckendes Ganzes, das geradezu betörend wirkte. Daher scheint es sinnvoll, die Bezeichnung dieser Metropole als Thron des Satans auf die Stadt als Ganzes zu beziehen, nicht nur auf das eine oder andere Gebäude. Die einzelnen Christen der Gemeinde in Pergamon lebten verteilt mitten in diesem Schmelzofen. Keine einfache Situation. Erstaunlich, dass es in der Hochburg des Feindes, des Satans, überhaupt eine christliche Gemeinde gab. Aber so war es. Ich meine, wir können als einzelne Christen und als Gemeinde viel von dieser Tatsache lernen. Wie oft trauen wir dem Evangelium nicht zu, dass es sich auch unter schwierigen Umständen durchsetzen kann. Dass auch an Orten, die offensichtlich von ganz anderen Mächten beherrscht werden, dass auch an diesen Orten Jesus einzelne Menschen öffnen kann für seine gute Nachricht, so wie hier in Pergamon. Heute mögen es ganz andere Städte sein, in denen sich der Teufel breit macht. Das kann uns vorsichtig machen, aber hoffentlich nicht ängstlich. Denn selbst am Hauptsitz des Feindes hat Jesus seine Leute. Und was für tapfere Jesus-Nachfolger sind das? Jesus sagt in Vers 13 über seine Leute in Pergamon, »Und du hältst an meinem Namen fest.« Dabei ist Festmachen ein wahrhaft kämpferischer Ausdruck, voller Energie, Entschlossenheit und Leidenschaft. Festhalten meint hier nämlich, sich mit aller Kraft an etwas festklammern, was mir gehört, damit es mir niemand entreißen kann. Das trifft es genau. Den Christen in Pergamon soll etwas genommen oder entrissen werden. Offensichtlich werden sie in der Stadt gezielt verfolgt. Diejenigen, die an Jesus glauben, sollen nämlich den Namen Jesus loslassen. Dieser Name und was alles damit verbunden ist, das führte schon von Anfang an zu erbitterten Auseinandersetzungen. Wie schon erwähnt, im Zusammenhang mit dem Schlangenheilkult werden an einige Hauptakteure Titel wie Heiland oder Retter herangetragen. Nun bekennen Christen aber, Jesus ist der Retter, und zwar er allein. Nur Jesus kann die Beziehung zwischen Gott und den Menschen heilen. Auch der neu aufblühende Kaiserkult will es natürlich nicht hinnehmen, wenn Christen bekennen, Jesus ist der Herr über die Könige auf Erden. Das ist ungewollte Konkurrenz für den Kaiser in Rom und wird in den Tagen unter Domitian nicht mehr toleriert. Und mit dem althergebrachten Judentum entzündet sich der Ärger, wenn die Christen davon reden, dass Jesus der versprochene Messias und der Sohn Gottes ist. Christen bekennen sich also zu dem Namen Jesu, der über allen anderen Namen steht. Damit fordern sie, ausgesprochen oder unausgesprochen, den römischen Kaiser, die selbstgemachten Götter und deren Anhänger dazu auf, sich vor Jesus zu beugen, vor ihm und seinem Namen. Die behördlichen Stellen in Pergamon hätten mit der christlichen Gemeinde wohl kein Problem, wenn diese bekennen würde, Jesus ist ein Herr neben vielen anderen. Er ist ein Heilsbringer unter vielen. Aber das konnte die Gemeinde ja nicht bekennen. Denn Jesus sprach selbst davon, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Sobald unser Umfeld bemerkt, dass wir Christen diesem Einzigartigkeitsanspruch von Jesus glauben, ab diesem Moment kann es ungemütlich werden, heute wie damals. Doch es hilft ja nicht, den Selbstanspruch von Jesus abzumildern. Denn dann glauben wir nicht mehr an den, der diesen Anspruch selbst erhebt. Und ein abgemilderter, politisch korrekter Jesus, der ist nicht für uns gestorben und auferstanden. Und der rettet uns auch nicht aus unserer verlorenen Welt, aus dieser Welt, die ihren Schöpfer verloren hat, den Schöpfer und Gott, der uns so sehr liebt. Deshalb können wir von unseren Mitchristen in Pergamon lernen und uns mit aller Kraft an Jesus und seinem Namen festklammern, damit ihn uns niemand entreißen kann. Wie sehr brauchen wir diese Leidenschaft und Entschlossenheit heute in unserem Glauben an Jesus? Liebe Hörer, lassen Sie sich nicht irre machen. Es gibt keinen anderen Weg, um mit Gott ins Reine zu kommen. Wir finden Vergebung und Rettung aus der Gottesferne nur durch den einen, durch Jesus. In Vers 13 unseres Bibeltextes lobt Jesus weiter: Und du hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Das ergänzt die erste Aussage. An seinem Namen haben die Christen in Pergamon mit aller Hingabe festgehalten. Sie bekannten, wohl auch beim offiziellen Verhör: Im Namen von Jesus ist das Heil, in keinem anderen. Und mit diesem Festhalten haben sie den Glauben an Jesus nicht verleugnet, haben dem Glauben an den einen Gottessohn nicht abgeschworen. Nein, sie hielten daran fest. Derjenige, durch den sie selbst errettet wurden und von Gott angenommen, derjenige ist Jesus. Und an ihn allein wollen sie weiterhin glauben. Der Druck war groß in jenen Tagen für die Gemeinde in Pergamon, und doch hielten sie fest an Jesus und ließen nicht ab von ihrem Glauben an ihn. Und so Jesus weiter in Vers 13: Auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Es hört sich durchaus so an, als lägen die schweren Tage nun bereits hinter der Gemeinde. Doch bei den Auseinandersetzungen und Versuchen, sie von ihrem Glauben an Jesus abzubringen, wurde einer der ihren getötet, Antipas. Jesus gibt ihm hier denselben Ehrentitel, den er selbst in Kapitel 1 trägt, der treue Zeuge. Was für eine Ehre, mit der Jesus seinen treuen Nachfolger Antipas würdigt. Und wie Jesus als Zeuge für die Wahrheit starb und anschließend auferstand, so wird auch Antipas auferstehen. Seine Treue zu Jesus wird nicht umsonst gewesen sein. Und die Gemeinde in Pergamon hält weiter standhaft an Jesus fest, obwohl einer von ihnen getötet worden war. Dafür lobt Jesus seine Gemeinde in Pergamon ganz ausdrücklich. Doch selbst für solch treue Nachfolger hat Jesus nicht nur Lob. Er sieht Entwicklungen in der Gemeinde, denen er sich mit aller Entschiedenheit entgegenstellt. So hören wir Jesus in Vers 14: Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biljams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Jesus bezieht sich hier auf Ereignisse aus der Geschichte des Volkes Israel. Auf ihrem Weg von Ägypten in das Land Kanaan, das Gott ihnen versprochen hatte, gelang es Israel mit Gottes Hilfe, die Gebiete Baschan und Gilead für sich zu gewinnen. Nach diesen Erfolgen bekam es Balak, von dem Jesus hier in Vers 14 spricht, mit der Angst zu tun. Denn das nächste Land auf der Route der Israeliten war seines, das Land Moab, dessen König Balak war. So will Balak den Biljam engagieren, einen Seher und Wahrsager, und der soll Israel verfluchen. Doch daraus wird nichts. Es geschah, wie es Biljam von Anfang an zu bedenken gab. Er konnte nur das über Israel ausrufen, was ihm der Gott Israels auftrug. So segnete Biljam das Volk Gottes dreimal. Aber ein Fluch gegen Israel kam nicht über seine Lippen. Doch Balak und Biljam gaben nicht auf. Wenn ein Fluch nicht möglich war, dann vielleicht die Verführung der Israeliten. Und so riet Biljam dem Balak: Lade die Israeliten ein zum Gottesdienst für eure Götter. So schickte Balak keine Soldaten, sondern junge Frauen. Und die israelitischen Männer begannen, mit den jungen Frauen sexuell zu verkehren, um die fremden Götter zu ehren. So, wie es bei vielen Völkern bei ihren Gottesdiensten üblich war. Gleiches ereignet sich nun auch in der Gemeinde von Pergamon. Wie wir schon hörten, war die Stadt voll von Religion. und viele Götter wurden auf die gleiche Weise verehrt wie zur Zeit Biljams, etwa 1500 Jahre zuvor. Das Götzenopferfleisch selbst ist zunächst einmal gar nicht das Problem. So erklärt es Paulus, der Zeltmacher und Theologe. Doch wenn Jesus in Vers 14 davon spricht, vom Götzenopfer zu essen, dann bezieht er sich wohl auf das Speisen im Gottesdienst für eine fremde Gottheit. Denn dort essen die Teilnehmer zu Ehren dieses Götzen und haben damit Tischgemeinschaft mit den fremden Göttern. In Wirklichkeit bedeutet dies aber Gemeinschaft mit den bösen Geistern, den Dämonen. Und Jesus will nicht, dass seine Leute mit den Dämonen Gemeinschaft haben. Diese Festmähler zu Ehren eines Götzen entgleisten in der Regel in zügellose Gelage und sexuelle Orgien. Dahinter stand die bewusste Vergötterung der menschlichen Triebe. So war zum Beispiel eine der wichtigsten Gottheiten Dionysos. Der galt als Gott des Weines, der Fruchtbarkeit, des Rausches und des Wahnsinns. Entsprechend war das Verhalten der Menschen, die diesem Gott huldigten. Dabei sollte die sexuelle Vereinigung mit Tempelprostituierten, heilige Hochzeit genannt, die Vereinigung der Fruchtbarkeitsgöttin mit dem entsprechenden Gott nachvollziehen. Nach dem Genuss der entsprechenden Mengen an Wein waren der Rausch und die Zügellosigkeit häufig an der Tagesordnung bei solchen Feiern zu Ehren der Götter. Jesus hat ein ganz anderes Wort für diese Art von Gottesdiensten, nämlich Hurerei treiben. So nennt er dieses Verhalten in Vers 14. Im Korinth des ersten Jahrhunderts soll es nach Angaben eines griechischen Schriftstellers 1000 dauerhafte Tempelprostituierte gegeben haben. In der Gemeinde duldet Jesus dieses Verhalten nicht. Und sein scharfes Schwert, sein Wort, das unterscheidet ganz genau die wüste Verehrung fremder Götter von einem Gottesdienst, der dem wirklichen Gott gefällt. Gleiches sagt Jesus nun zu einer anderen Gruppe in Pergamon. Ich lese Vers 15. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Was Jesus gerade von den Leuten sagte, die sich an Biljams Lehre halten, das gilt nun genauso für diejenigen, die sich an die Nikolaiten und ihre Lehre halten. Also ist für Jesus auch diese Lehre Götzendienst und Hurerei. Beide Lehren verwirft Jesus gleichermaßen. Was ist nun zu tun in der Gemeinde in Pergamon? Das erfahren wir in Vers 16. Tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Auch für die Gemeinde in Pergamon heißt es umkehren, zurück zu dem, der wirklich Gott ist, weg von den toten Götzen, weg von der Hurerei. Wenn die Umkehr ausbleibt, wird Jesus nicht lange auf sich warten lassen. Das Schwert, von dem er in Vers 16 spricht, ist sein Wort, sein Urteilsspruch. Der Urteilsspruch des Richters, dem nichts verborgen bleibt. So hat sich Jesus bereits in Kapitel 1 dem Johannes offenbart. Dabei fällt auf, Jesus wird sein Urteil ganz gezielt gegen diejenigen richten, die an den falschen Lehren so entschlossen festhalten. Ausdrücklich sagt Jesus hier, er werde gegen sie streiten. Durch dieses gezielte Gericht wird wohl die ganze Gemeinde beschämt, aber auch gereinigt. Weiter mit Vers 17. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Am Ende seiner Botschaft wendet sich Jesus nun wieder an alle Gemeinden, auch an unsere Gemeinden heute. Und so fordert er auch uns auf, gut hinzuhören, was er durch den Geist Gottes allen Gemeinden sagen will. Wie in seinem Schreiben an die Gemeinde in Ephesus, verheißt Jesus auch hier allen, die überwinden, also die siegreich an ihm und seinem Namen festhalten, die ewige Gemeinschaft mit Gott. Das bringt Jesus durch seine Worte in Vers 17 zum Ausdruck. Dem will ich geben von dem verborgenen Manna. Denn Essen ist auch hier wieder der Ausdruck innigster Gemeinschaft. Dass Jesus mit dem verborgenen Manna von sich selbst spricht, halte ich durchaus für möglich. Denn er sagte einmal von sich, ich bin das Brot des Lebens. Und diese Worte fielen im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Manna, dem Brot, das aus dem Himmel kam. Doch Jesus hat noch eine zweite Zusage für die Gemeinde in Pergamon und für uns, und zwar in Vers 17. Allen, die am Glauben an ihn festhalten, wird Jesus einen weißen Stein geben, und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben. Möglicherweise greift Jesus hier das Bild von der Siegerehrung bei den Olympischen Spielen der Antike auf. Die Sieger bekamen eine weiße Marmortafel mit ihrem Namen darauf. So konnten sie in der Heimat nachweisen, dass sie gewonnen hatten. Und das wurde meist mit wertvollen Geschenken belohnt. Heute würde Jesus wohl von der Goldmedaille und einem lukrativen Werbevertrag sprechen. Wer an Jesus festhält, gehört zu den Gewinnern. Was hat es aber mit dem neuen Namen auf sich, der auf dem Stein steht? Hier begegnet uns zum ersten Mal der Begriff neu im Buch der Offenbarung, und der ist darin von zentraler Bedeutung. Denn letztlich geht es in der Offenbarung darum, dass Gott alles neu machen wird. Neue Namen haben in der Bibel häufig mit einer völligen Neuausrichtung des Lebens zu tun, wie zum Beispiel bei Abraham oder Jakob. Das Leben derer, die Jesus die Treue halten, wird wohl in der Ewigkeit noch einmal eine völlig neue Wendung nehmen. Die Christen in Pergamon kamen von einer Gefahr in die nächste. Das wird in der neuen Welt Gottes ein Ende haben, endgültig, und ein neues Leben wird beginnen. Der neue Name bleibt offensichtlich ein Geheimnis zwischen Gott und dem Empfänger. Ein absolut inniges Verhältnis wird hier angedeutet. Und kein Dritter kann den Träger des neuen Namens mehr antasten, denn er weiß ja seinen Namen nicht. Zweimal spricht Jesus in Vers 17 davon, dem will ich geben, beziehungsweise und will ihm geben. Seine doppelte Treue ist gewiss, auch wenn ich jeden Tag um meine Treue ringen muss. Das war die heutige Etappe auf unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Beim nächsten Mal befassen wir uns mit dem Schreiben an die Gemeinde in Thyatira. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich von Ihnen mit einem herzlichen Gott befohlen.